Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Uwe Pörksen hielt seinen Vortrag »Der Totentanz des späten Mittelalters und die Unmöglichkeit seiner Wiederbelebung im 20. Jahrhundert« auf der Tagung »Vom rechten Gebrauch des Todes« am 10. März 1984 im Haus der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Breisgau in Freiburg.
Ja, ich beginne mit Palermo, Kapuzinerkatakomben. Nachdem man bezahlt hat und eine breite Treppe hinabgegangen ist, beginnt ein langer, ebener Gang, in Parallele dazu ein zweiter. Die beiden Gänge sind mehrere Male verbunden. Einige Schächte lassen Licht und Luft von der Oberwelt herunter. In diesen Gängen haben die Palermitaner im 19. Jahrhundert ihre Toten aufgestellt oder ausgelegt. Sie blieben auf diese Weise noch eine Zeit lang in fast natürlichem Zustand erhalten. Die Luftverhältnisse in diesen Katakomben in Palermo sind so, dass die Toten nicht verfaulen, sondern eintrocknen. Jetzt hängen sie in ihren halb zerfallenen Kleidern an den Wänden, mit gekreuzten Armen, die Schädel, auf denen die Haut bräunlich eingesindert ist und stellenweise weggefressen, haben sich nach vorne gesenkt oder nicken einander seitwärts zu. Einzelne Haarbüschel sind gut erhalten. Man hat sie in möglichst natürlicher Position aufgehängt, den Arzt, den Mönch, die junge Frau, den Gehrock. Ein buchstäblicher Totentanz ist an den Wänden hindrapiert. Der Überschuss an Mumien liegt weiter hinten flach in den Regalen. Der volkstümliche Totentanz des späten Mittelalters war von einer geistigen Auffassung des Todes bestimmt, war eine Erinnerung an den Tod im Zeichen der Ewigkeit. Dies hier ist ein Memento Mori, das nichts als fade schmeckt. Das Kuriosum einer aufgeschobenen Verwesung wird zu einem Pseudo-Totentanz genutzt. Es fehlt jede Zutat an Geist zur dummen Wirklichkeit. Meine Damen und Herren, wir haben keinen Ausdruck für die Erneuerung des Mittelalters. Der Begriff Rezeption, der sich bei den Germanisten eingebürgert hat, Rezeption des Mittelalters, ist ein Notbehelf. Er meint jede Art von Aufnahme eines Kunstwerks und ist nicht speziell auf das Mittelalter bezogen. Dieser in Mode gekommene Begriff zielt auf wissenschaftlich neutrale Beobachtung von Nachwirkung und enthält keine Idee, ist kein Programm, wird daher kaum aus den Mauern der Wissenschaft hinausgelangen. Dieser Mangel ist kein Zufall. Für das Nachleben der Antike haben wir einen Ausdruck, weil es die Sache gibt. Es gibt bekanntlich in verschiedenen Zeitaltern und Landschaften die Renaissance der Antike. Im Fall des Mittelalters fehlt Vergleichbares. Seine Renovatio war nur in viel bescheidenerem Maß eine wirksame Idee. Keine Epoche hat aus ganzem Herzen die Wiedergeburt des Mittelalters angestrebt. Antike und Mittelalter haben anscheinend ganz unterschiedliche Chancen des Wiederauflebens. Die Renaissance der Antike ist immer wieder in Wissenschaft, Kunst, Politik geglückt und in ungezählten Werken lebendig, während die des Mittelalters zwar auch in einer Unzahl von Werken greifbar, aber viel seltener gelungen zu sein scheint. Wo liegen die Gründe? Sind die Mythen und Stoffe der Griechen so allgemeinmenschlich und modulationsfähig, dass sie auch in der Gegenwart zum Muster werden können und die des Mittelalters demgegenüber zu eng und fremd? Oder hat umgekehrt die Antike den Vorzug der die Konturen vereinfachenden Ferne und ist das Mittelalter als Lebensvorrat noch zu nah? Ist es darum so schwer übersetzbar in jedem Sinn? Der Befund scheint sich aufzudrängen. Die Selbstverständigung des Menschen durch die Antike reicht in der Neuzeit viel tiefer hinab und greift tiefer ein in die Gegenwart als die durchs Mittelalter, im Bereich der Kunst. Vielleicht war Novalis die große Ausnahme und Wagner ein Sonderfall. Der Vergleich fällt sonst meist zu Ungunsten der Anverwandlung des Mittelalters aus. Wie es bei der Aufnahme der Antike die Tendenz gibt, dass aus Marmor Gips wird, so bleibt die Wiederaufnahme des Mittelalters sehr oft ein philologisches Unternehmen. Behält sie einen akademischen und romantisch gelehrten Zug. Etwas Gespensterhaftes haftet ihr an. Die aus jener Epoche inspirierten Werke bleiben oft Zwitter. Zwischen dem Mittelalter und der Gegenwart stehend, fehlt ihnen die Kraft ihres Herkunftsraums und die Aktualität der Gegenwart. Sie verengen beide und färchen sie ein in anachronistische Kostüme. Rudolf Alexander Schröder prägte den Ausdruck Gusseisengotik. Worin liegt die besondere Schwierigkeit, den Stoff des Mittelalters wiederzubeleben, seine Themen in die Gegenwart zu übersetzen? Ich versuche die Frage an einem eng umrissenen Beispiel, an dem Totentanz des Spätmittelalters, zu diskutieren. Mich interessiert also jetzt wieder weniger die Rezeptionsgeschichte als eine kritische Betrachtung des Wiederauflebens. Und ich denke, man müsste zunächst versuchen, die Form des mittelalterlichen Totentanzes zu beschreiben. Welches waren die Grundzüge? Welches sind seine Elemente? Was gehört zur Form? Die Bilderfolge, eine bestimmte Botschaft, auch eine Handlung, die Figur des Todes, Tanz und Musik, die Ständevertreter, die Ständepyramide. Die Form ist von holzschnitthafter Einfachheit. Seine Einfachheit ist dadurch nahegelegt, dass seine sprachliche Gestalt eine Art interlinearer Version der Bilderfolge ist, dass Wort und Bild hier einander sich vollständig entsprechen. Dazu passt der Sitz des Totentanzes im Leben. Auch Analphabeten konnten die Bilderfolge an der Friedhofsmauer, etwa in Basel, an den Wänden eines Beinhauses, zum Beispiel ganz in der Nähe, hinter Waldkirch in Bleibach, oder einer Kapelle lesen. Und sie konnten sich in einer Aufführung seinem Wort, seiner statuarischen Bildlichkeit und seiner vielleicht infernalischen Musik aussetzen. Ein Prolog eröffnet, ein Epilog beschließt den Tanz. Aus dem Mund eines Predigers. In ihnen wird die Botschaft direkt an das Publikum vermittelt. In der Regel ist ein Prediger dieser Sprecher, gelegentlich der Autor. Die Botschaft lautet: Dans macabre, der Tod verschont nicht klein noch groß. In diesem Spiegel kann ein jeder lesen, dass er in dieser Weise tanzen muss. Alles ist aus einem Stoff geschmiedet. Das ist die Schlusszeile der Danse Macabre, die 1485 bei einem Pariser Verleger erschien und in ihrer Holzschnittfolge wahrscheinlich ein recht genaues Bild des ältesten europäischen Totentanzes vom Cimetière des Innocents in Paris 1424 gibt. Es ist der Cantus Firmus der Handlung. Gegen den Tod gibt es kein Mittel, sagt der Konnetable. Gegen den Tod ist kein Appell möglich, sagt der Vogt. Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen, der Arzt. Erst der Epilog lässt die Handlung dann endgültig als Vordergrundsgeschehen erscheinen, indem er die jenseitige Perspektive der Danse Macabre aufreißt. Der Sinn ist die Bußpredigt. Alles ist ein Wind, vergänglich, glücklich, wer im Himmel feiert, aber einige kümmert es nicht, wie das Paradies ist oder die Hölle. Sie werden es heiß haben. Die schlichte Aufforderung, gute Werke zu sammeln, steht kaum im Vordergrund des Totentanzes. Auch in den späteren Prologen und Epilogen nicht. Sie teilt sich stärker mit und drängt sich auf durch die im Totentanz veranschaulichte Erfahrung. Wenn man sich die Handlung anschaut, so ist sie monoton. Es gilt das einfache Prinzip der Wiederholung. Eine Todesgestalt fordert die Standesvertreter nacheinander zum Tanz auf. Seinem Monolog antwortet der Ständevertreter vom Papst bis zum Kind in einem gleich langen Monolog. In der Danse Macabre tut er es ergeben und resignativ, ohne laute Klage und Widerspruch. Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Sie senken das Haupt oder verziehen erschrocken das Gesicht, aber sie lehnen sich nicht auf. Es herrscht der elegische Ton der Elegie Vado Mori, die den Refrain hat, Vado Mori, ich gehe sterben. Das innere Drama zwischen Todesgestalt und Ständevertreter hat auch in späteren Totentanzen oft die Form eines verhaltenen Dialogs, im Basler Totentanz zum Beispiel, zumindest auf Seiten dessen, der vom Tod geholt wird. In dem mittelniederdeutschen Lübecker Totentanz von 1463, der wie die Danse Macabre in achtzeiligen Strophen geschrieben ist, wird die Sprache dann expressiv. Die Angerufenen, die vom Tod aufgeforderten, flehen um Erbarmen und Aufschub. Sie drücken Überraschung aus und Bestürzung. O du aller unvermodeste Tod, ob die endachtig klein noch grot, sagt der Wucherer. Der Kaiser klagt, nun kommst du, fräselige Forme, von mir zu mocken, Spieße der Worme. Nun kommst du, entsetzliche Gestalt, um aus mir Speise der Würmer zu machen. Die Sprache ist direkt von drastischer Realistik und auch der Rhythmus ist expressiv. Der regelmäßig, sonst oft regelmäßig alternierende Vers wird meistens verlassen, zugunsten einer Bewegung, in der das dumpfe Gefühl des Todes zum Ausdruck kommt oder der hüpfende, springende Rhythmus des Tanzes wiederholt wird. Der Kardinal, sehe ich vor, öfter achter mi, ich fühle den Tod, wie alle tit bi. Oder die Kaiserin, dumpf, auf die Aufforderung antwortend, ich weiß, mi meint der Tod. Ich weiß, mich meint der Tod. Der Lübecker Totentanz ist in seiner sprachlichen Kraft und Lebendigkeit, scheint mir innerhalb der deutschsprachigen Totentänze ganz einzigartig. Die Handlung ist durch einen nur bescheidenen Kunstgriff dramatisiert. Die Strophe der jeweiligen Strophe, in der jeweiligen Zeile der jeweiligen Strophe, der letzten jeweiligen Strophe, fordert der Tod den folgenden Ständevertreter zum Tanz auf. Dieser antwortet in einer ganzen, flehend, auf sein Leben zurückschauend, sich sträubend und erhält darauf in der Strophe des Todes in 7 Zeilen eine Abfuhr. Man befindet sich also im Übergang zum Dialog. Die stärkste Bewegung gelangt in alle Totentänze durch die Figur des Todes. Diese Gestalt ist in den ältesten Totentänzen nicht der abstrakte und personifizierte Tod, sondern anscheinend ein Toter. Das verwesende Spiegelbild des jeweiligen Ständevertreters. Die Lebenden werden abgeholt von den ihnen in dem jeweiligen Stand vorausgestorbenen. Sie tanzen also mit ihrem eigenen Zukunftsbild. Nach dem Motto der vor dem Totentanz entstandenen Legende von den 3 Lebenden und den 3 Toten, in der die Toten sagen, was ihr seid, das waren wir, was wir sind, das werdet ihr. Diese sind ikonografisch oft im Leichentuch mit den zur Mumifizierung aufgeschlitzten geleerten Bäuchen im Zustand der Eintrocknung und vorgeschrittenen Skelettierung dargestellt, die Toten. Ihre Sprache ist unter Umständen fachtypisch. die charakteristische Sprache des jeweiligen lebenden Repräsentanten aufnehmend, imitierend, äffend. Frau Nonne, er dunkelt euch subtil, desto mehren ich mit euch tanzen will. Werft von euch den Skapular, ihr müsst hier mit den Toten fahren. Der Tote trägt Attribute des Lebenden oder nimmt sie ihm fort. Er raubt die Tiara oder die Krone, die Zeichen der Würde. Er degradiert alle und fasst sie an. Er bringt naturgemäß Bewegung in das Spiel, da er der Angreifende ist. Das gilt ebenso, wo er die Gestalt des personifizierten Todes angenommen hat, so etwa im Lübecker Totentanz, wo er zum Beispiel, da ist es in der gesprochenen, nicht in der gemalten Szene der Tod, der zum Tanz ruft. Er spricht in der Haltung ironischer Überlegenheit und aus dem Gefühl der Allmacht, wie vorher die Toten, spottend, hämisch, sarkastisch. Der Inhalt seiner Rede ist höhnisches Echo, Satire, Aburteilung. Die Veranlagung des Totentanzes zur Ständesatire, zur Ständekritik, wird später zum Beispiel im Berner Totentanz verschärft. Auch die burlesken Züge nehmen zu. Burlesk ist in mancher Hinsicht der Totentanz, den man in Bleibach sehen kann. Dort ist eine moderne Kirche, eine sehr schöne moderne Kirche, angebaut an ein altes Beinhaus. Und Sie können den Tonnengewölbe dieses Beinhauses sehen, wie ringsherum der Totentanz entlang geführt ist und gelegentlich Züge einer ländlichen Komödie hat, indem der Tod dem Kardinal den roten Hut abzieht, indem er dem Amtmann, dem Abt den Stab raubt und dem Amtmann das Protokoll, indem er dem Koch den Braten stiehlt und die Leine, an der ein Blinder seinen Hund führt, an der ein Blinder von seinem Hund geführt wird, durchschneidet. Er sagt ihm, dein Wegzeiger schneide ich dir ab. Tritt sittlich, halt dich fest am Stab. Zum Tanze dich für, du blinder Tropf, du mögst sonst fallen, ein Loch im Kopf. Die eindringlichste Bewegung kommt in den Bilderbogen durch das Motiv des Tanzes und der Musik. Die Skelette bewegen sich im Kontrast zu der statuarischen Bildlichkeit der Ständevertreter fast immer ekstatisch. Es ist eine Verkehrung der Welt. Auf den Zusammenhang des Makabertanzes mit dem Motiv der verkehrten Welt weist Gerd Kaiser hin. Es scheint mir einiges dafür zu sprechen. Die Todesgestalt scheint vor Leben zu zucken. Sie vollführt groteske Tanzsprünge. Ihr Attribut ist sinnigerweise das Musikinstrument, nicht das übliche Todessymbol der Sense und Sichel, auch nicht Pfeil und Speer, auch nicht das Netz und der Strick, mit dem der Tod dargestellt wird, sondern Blasinstrumente wie die Flöte, Schalmei, der Dudelsack, die Querpfeife, das Krummhorn, die Posaune oder Schlaginstrumente wie Trommel, Tambourin, Pauke. Der Totentanz mit Figuren von 1485 hat darüber hinaus eine ganze Reihe von Instrumenten, Fiedel, Triangel, Gitarre. Neuere musikwissenschaftliche Forschung, insbesondere von Hammerstein, macht auf den Assoziationsraum aufmerksam, in dem diese Instrumente für einen mittelalterlichen Menschen stehen konnten. Ihre Zugehörigkeit zur Teufelssphäre erfügt damit der Deutung des Totentanzes eine andere, neue Dimension hinzu. Der tanzende Tod wird in Verbindung gebracht mit dem tanzenden Teufel. Die Pfeife, nach der er die Menschen springen lässt, ist eine höllische Pfeife, so heißt sie in einem der Totentänze. Und die Gesellen des Todes, seine Schar, diese Ungeschaffenen, wie sie im sogenannten oberdeutschen Totentanz genannt werden, sind Sendboten der Hölle. Die Totentanzprozession gleicht dann dem verdammten Zug in den Weltgerichtsszenen. Sie ist das Gegenbild zum Zug der Seligen und seiner himmlischen Musik. Der Zug geht nach links, auf das, erscheint als Indiz für den traurigen Sinn dieses Zuges. Die Ständepyramide erscheint im Totentanz in seiner bildlichen Darstellung auf einer Ebene. Ja, sie wird umgekehrt. Die Höchsten fallen zuerst und am tiefsten. Das statische, stufenhafte Gefüge von hoch zu niedrig wird durchkreuzt von dem großen Gleichmacher Tod. Gerd Kaiser warnt zu Recht vor einer Verwechslung mit sozialrevolutionären Ideen. Die Idee der Gleichheit, die Kritik an hohen geistlichen Würdenträgern etwa, ist ein Teil der Bußpredigt der Bettelorden. Die Vorliebe des Totentanzes für den Kartäuser, den Eremiten, den Landmann, für alle, die es auf Erden schwer haben, ordnet ihn der gleichen Herkunft zu. Je höher, umso gefährdeter. So warnt der Tod dem Küster im Lübecker Totentanz. Wenn die hochsehen, maget hoffardi. Das Hochsein bringt Hochmut mit sich. In dem Personal sucht der Autor die gesamte Welt zu repräsentieren, nicht selten im Wechsel zwischen geistlichem und weltlichem Stand. Die Dans Macabre von 1485 hat diesen Wechsel fast regelmäßig. Papst, Kaiser, Kardinal, König, Patriarch, Konnetabel, Erzbischof, Ritter, Bischof, Schildtröger, Abt, Vogt, Gelehrter, Bürger, Domherr, Kaufmann, Kartäuser, Sergeant, Mönch, Wucherer, armer Mann, Arzt, Liebhaber, Pfarrer, Landmann, Advokat, Spielmann, Franziskaner, Kind, Klerikus, Eremit. Spätere Auflagen erweitern um neue Figuren, ein Totentanz mit Frauenfiguren kommt hinzu. Die Erweiterungen des Personals zeigen deutlich, dass man sich so sehr bewusst gewesen sein mag, dass es nur in einem symbolischen Sinn möglich war, dass man sich um allgemeine Stellvertretung bemühte. Man wollte die ganze Welt repräsentieren, der Basler Totentanz fügt dann auch Türken, Juden und Heiden hinzu. Der gleichmacherische Tod und die Ständepyramide erscheinen nicht als von politischem Konfliktstoff geladene Gegensätze. Der Totentanz scheint noch nicht die gesellschaftliche Dynamik der neueren Zeit zu spiegeln. Er will, so meint Gerd Kaiser, die Menschheit noch einmal als Kosmos abbilden. Ja, gegenüber einer im Grunde sich schon verkomplizierenden Gesellschaft greift er auf eine vereinfachte Folie, holzschnittartig gewissermaßen schon im Spätmittelalter, zurück. Lässt sich eine solche Form mit solchen Elementen übersetzen, übertragen ins 19. oder ins 20. Jahrhundert? Schwierigkeiten scheinen auf der Hand zu liegen. Die Einfachheit der Tanzprozession und ihre aufdringliche, eindeutige Botschaft widerspricht unserem Verständnis von Dichtung. Wie lässt sich die Monotonie der Handlung umgehen? Ihre geringere Variationsbreite. Von einem Drama erwarten wir eine komplexe Fabel als Spiegel der Welt. Das Fehlen einer Handlung in unserem Sinn ist eine Krux dieses alten Spiels. Durch welches Personal können wir die heutige Gesellschaft wiedergeben? Sicher nicht durch die Ständepyramide des alten Totentanzes. Lässt unsere äußerst differenzierte und anarchische Berufslandschaft überhaupt eine Hierarchisierung zu? Wen würden wir dann an die Spitze der Hierarchie setzen? Den Wirtschaftsmanager, eher doch als den Papst. Durch welches Personal erreichen wir Repräsentanz? Wie stellen wir uns den Toten vor und den Tod als Verkehrsopfer, geschminkt als wechselnde Leiche im Mausoleum? Mit welchen Attributen würden wir den Tod versehen? Ist er noch als Gestalt erkennbar? Vielleicht können wir mit irren Tänzen und mit einer infernalischen Musik am ehesten unsere Zerfallsvisionen verbinden. Der Totentanz des Spätmittelalters verdankt seine suggestive Wirkung, die halluzinatorische Eindringlichkeit, von der man gesprochen hat, dem Umstand, dass er große Mitakteure in seiner Epoche hat. Er entsteht im Zusammenhang mit der Pest, die seit 1348 in immer neuen Ringen sich über Europa ausbreitet. Man schätzt, dass an der Pestepidemie zwischen 1347 und 1352 fast ein Drittel der europäischen Bevölkerung starb. Der Basler Totentanz entsteht ein Jahr nach der Pest von 1439 während des Basler Konzils. Das Gemälde an der Kirchhofmauer des Dominikanerklosters spiegelt also eine unmittelbare Erfahrung vor Augen, vor der Haustür. Der Lübecker Totentanz wird 1463 gemalt, während sich die Pestgrenze scheinbar unausweichlich der Stadt nähert. Du kommst fliegende, her de Dan, und du wollt mich in die Nette beslam, sagt der Jüngling, du kommst schleichend und willst mich in dein Netz einfangen. Das Netz ist eines der Attribute des Todes. Der Tod antwortet, in der Nacht, der Dave Gang, Sliekende ist mein Umelwank. Die Angst vor dem überfallartigen Tod, der schleichend daherkommt, wie der Dieb in der Nacht, nach Matthäus 7, 16, und der den Menschen unvorbereitet antrifft, ist im Spätmittelalter ein umso unruhigeres Motiv, als sich die Vorstellung vom Eintritt ins Jenseits verändert hat. An die Stelle der Idee des Weltgerichts am Ende der Zeiten, dass die Menschenherde in Schafe und Böcke scheiden wird, ist die vom Individualgericht am Ende des jeweiligen Lebens getreten. Die Frage des Heils oder der Verdammnis entscheidet sich im Augenblick des Todes. Der Tod löst den Menschen heraus aus seiner sozialen Definiertheit, aus dem Halt im Ständesystem und legt seine guten und bösen Taten auf die Waage. Er vereinzelt ihn und konzentriert das Gericht auf den Todesaugenblick. Arias schreibt in seiner berühmten Geschichte des Todes, der Mensch der traditionellen Gesellschaften, der der Mensch des Mittelalters, aber auch der aller Volkskulturen ohne Schriftsprache war, beschied sich ohne allzu große Mühe mit der Vorstellung, dass wir alle sterblich sind. Mit dem Tode schickte sich der Mensch in eins der großen Gesetze der Gattung, und er dachte nicht daran, sich ihm zu entziehen oder sich übertriebene Vorstellungen von ihm zu machen. Er nahm ihn ganz einfach hin, mit so viel Feierlichkeit wie nötig war, um die Bedeutung der großen Phasen hervorzuheben, die jedes Leben durchlaufen musste. Ein Problem einer solchen Darstellung ist, dass Arias literarische Dokumente anführt, um diese Beschreibung zu belegen. Immerhin sieht jeder, der sich mit der Literatur des Mittelalters oder etwa mit der Kunstgeschichte beschäftigt, dass ein grundsätzlicher Umbruch in dieser Zeit stattfindet, nach 1200, in der Auffassung des Todes, in der Auffassung des, oder im Ausdruck des Schmerzes auch. Arias schreibt, seit der Blütezeit des Mittelalters erkennt sich der wohlhabende, mächtige oder gebildete abendländische Mensch im Tod. Er hat den eigenen Tod entdeckt. Der Tod ist zu dem Ort geworden, an dem die Besonderheiten, wie sie jedem Leben, jeder Biografie eigen sind, ins helle Licht der klaren Erkenntnis treten, an dem alles gemessen, gewogen aufgeschrieben wird, an dem alles umgestoßen, verloren oder gewonnen werden kann. Und er meint, gleichzeitig geschehe eine gewaltsame Anklammerung an die Dinge des Lebens, das bittere Gefühl der Sterblichkeit stelle sich in diesem Moment ein, eine leidenschaftliche Liebe zum Leben, eine besorgte Unruhe, nicht genug zu leben. Zu den großen heimlichen Mitakteuren des Totentanzes gehört zweifellos die Vorstellung von einem Weltgericht, die Idee, dass dieses irdische Leben nur eine Vorderbühne ist, hinter der es von der Schwelle des Todes an himmlische Seligkeit und höllische Verdammnis gibt. Der Jenseitsglaube gehört zu den Voraussetzungen des Totentanzes. Es gibt die Scharen der höllischen Unterwelt und es gibt Gott. Aber zu den Eigentümlichkeiten des Totentanzes gehört ein Spannungsverhältnis zwischen dem lehrhaften Rahmen der Bußpredigt in der Einleitung und am Schluss und dem Tanz im Inneren. In der Prozession der Tanzpaare kommt vor allem die natürliche Erfahrung des Todes zum Ausdruck. Erschrecken, Todesangst und Lebenshunger und die Einsicht, alles ist aus einem Stoff geschmiedet. Es ist auffällig, wie innerweltlich in den Strophen des Tanzes gesprochen wird. In der Literatur des Mittelalters wird seit dem 12. Jahrhundert zunehmend der Eigenwert der Welt zugelassen. Jakob Burckhardt beschrieb die frühe Renaissance unter dem Stichwort Entdeckung der Welt und des Menschen. Als eine Kehrseite dieser Weltbejahung erscheint das schmerzliche Bewusstsein der Vergänglichkeit. Beides sind zwei Seiten einer Medaille. In den Ausmalungen der Verwesung, in der Lust am Makabren, scheint sich, so meint Heusinger, ein materialistischer Geist zu äußern, der sich vom Gedanken an den Körper nicht losmachen kann. Von da aus ist man zu der Auffassung gekommen oder hat sie erwogen, dass in dem Todesbewusstsein des Spätmittelalters ein nicht mehr christliches Lebensgefühl zum Durchbruch komme. Ist der Totentanz etwa schon Zeichen und Ausdruck einer im Werden begriffenen Profankultur? Ist das Makabre noch ein christlicher Wert? Oder geht aus ihm die Idee des Todes als eine Universalmacht hervor, die sich alle Menschen unterschiedslos unterwirft? Die Idee des Todes als Naturkraft. Ist also der Totentanz ein Versuch etwa des asketischen Mönchtums, der Dominikaner etwa, eine in der Epoche ausbrechende weltliche Todeserfahrung christlich zu bannen und heimzuleiten? Ist der Rahmen der christlichen Bußpredigt von der ihn fast schon sprengenden, ekstatischen, schaurigen Tanzprozession im Inneren zu trennen? Bezogen auf unser Thema, kann man das in dem Schauspiel sich aussprechende Todesbewusstsein in die Gegenwart übertragen, ohne den Jenseitsglauben, ohne die Vorstellung vom Individualgericht an der Todesschwelle, ohne den Glauben an Himmel und Hölle zu übernehmen? Ist ein weltlicher, immanenter Totentanz denkbar, ohne Transzendenz oder zumindest ohne eine christliche? Behält das Bild ohne seine stützenden jenseitigen Mitakteure seine suggestive Gewalt? Aus welchem Anlass greift man das Motiv auf und versucht, es zu wiederholen? Die Anverwandlungen des Totentanzes seit Ende des 19. Jahrhunderts sind zahlreich, sind fast nicht zu übersehen, zu überblicken. Beides nicht. Ungezählt sind die Anspielungen an das Thema, auch in der Literatur. Ich greife vier dramatische Beispiele heraus, die in unterschiedlicher Distanz zur äußeren und inneren Form des Totentanzes das Thema in gewisser Weise variieren. Damit meine ich keine Vollständigkeit. Ich möchte nur schauen, wie wird in diesen Dramen der Versuch unternommen, sei es das Thema des Totentanzes, sei es sogar die Form, aufzunehmen und lebendig zu machen. Hugo von Hofmannsthal, Der Tor und der Tod, 1893, Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit, 1919, Hans-Henny Jahn, Neuer Lübecker Totentanz, Max Frisch, Triptychon. Dabei stehen die Stücke von Karl Kraus und Max Frisch der wirklichen Form des Totentanzes eigentlich sehr fern. Hofmannsthals, Der Tor und der Tod, ist ein geschlossenes, lyrisches Drama. Seine Wirkung beruht sicher zuerst auf der Musikalität der Sprache. Aber sie hat ihren Grund auch in dem Gedanken des Stücks, in der Art, wie hier Elemente des alten Totentanzes umgeformt sind. Wie erreicht er Stellvertretung der Gesellschaft? Hofmannsthal begrenzt das Personal auf 6 Akteure. Den Tod, Claudio, einen Edelmann und seinen Kammerdiener. Und dann 3 Tote, Claudios Mutter, eine Geliebte Claudios, ein Jugendfreund. Er wählt in dem Drama eine einzige tragende Figur. Claudio als Edelmann mit seinem Kammerdiener, seinem Standesabzeichen sozusagen, ist einerseits noch Ständevertreter im Sinne der feudalen Epoche. Er kommt in alten Totentänzen vor als eine Figur im Reich. Hier wird der Edelmann zu einer Identifikationsfigur für den Zuschauer. Als gebildeter, von Kunst und Altertümern umgebener Spätling ist er zugleich so etwas wie Stellvertreter der ganzen Epoche. Die übrigen Personen sind nicht mehr Ständevertreter, sondern Rollenträger in privaten Beziehungen. Mutter, Geliebte, Freund. Durch sie ist Claudio mit der bürgerlichen Epoche und ihrer Verlagerung des Sozialen angenehm nach innen verbunden. Die 3 treten ihm als Tote gegenüber. Das Problem der gesellschaftlichen Stellvertretung wird von Hofmannsthal hier meiner Ansicht nach sehr viel moderner gelöst als etwa im Jedermann mit seiner altmodischen Ständeklausel. Gott der Herr, Erzengel Michael, Tod, Teufel, armer Nachbar, Schuldknecht. Das Stück hat darin fast einzigartig Handlung. Nicht so sehr äußerlich. Äußerlich behält es mit seinem Auftritt des Todes und der 3 durch ihn von Claudio gerufenen Gestalten etwas Bilderbogenhaftes. Aber nach innen verlegt entwickelt sich ein moralisches Drama. Enthüllt sich die moralische Krankheit des Helden. Ich habe nicht gelebt, sagt er. Die tiefste Lebenssehnsucht schreit in mir. Ich habe mich so an Künstliches verloren, dass ich die Sonne sah mit toten Augen. Sein innerer Tod ist ihm schon bewusst, bevor Mutter, geliebte Freund, als die Bilder seines versäumten Lebens und seiner Schuld auftreten. Das Drama liest sich wie eine Note zu Kierkegaards Entweder-Oder. Der Held bleibt im Bereich des Ästhetischen befangen. Ein verführerischer Spieler, indifferent, betrachtend, verantwortungslos, ein Komödiant. Der Gegenbereich des Stücks deckt sich allerdings nicht mit dem Oder, mit der Alternative Kierkegaards, mit dem Bereich des Ethischen. Der Gegenbereich ist hier der verführerische Tod. Claudio redet den Tod an, der mit einer Geige erscheint, spielend. Da Tod mein Leben war, sei du mein Leben tot. In eine Stunde kannst du Leben pressen. Er erfährt den Tod schon im ersten Hören seines Geigenspiels als unterirdische, lebensspendende Macht. Er schildert ihn in Worten, wie sie von Faust für die Wirkung des Eros gebraucht werden. Hofmannsthal greift in der Figur des Todes auf antike Vorstellungen zurück. Wir begegnen hier jener Verquickung von Tod und Eros, von der heute Nachmittag in dem Vortrag von Herrn Schott schon im Zusammenhang mit Freud die Rede war. Der Tod sagt, steh auf, wirf dies ererbte Grauen von dir. Ich bin nicht schauerlich, bin kein Gerippe. Aus des Dionysos, der Venus-Sippe, ein großer Gott der Seele, steht vor dir. Und die Wiederkehr der Gestorbenen, der toten Seelen, die ja auch heute noch einer lebendigen Todesvorstellung entspricht, ist hier ebenso in eine antike Tradition gestellt. draußen im Garten finden sich die Schatten ein, Gespenster, Tote. Jetzt sitzen sie im Garten, heißt es, auf der Bank, wo der sandsteinerne Apollo steht und eine hat sich auf die Sphinx gesetzt. Nimmt dieses Stück Abschied von dem radikalen Ästhetizismus zugunsten der Moral oder der Auflösung in einen dionysischen Nirvana? Ist auch der Tod eine Figur in Claudius vom Leben abgeschnittenen ästhetischen Spiel? Täuscht sich der Tor bis zuletzt? Die Botschaft des Stücks ist nicht eindeutig. Es endet als Rätsel. Auch in dieser Mehrdeutigkeit liegt gegenüber dem schlichten, alten, didaktischen Totentanz eine charakteristische Modernität. Die scheinbar eindeutige Botschaft wird durch ein Kopfschütteln des Todes am Ende weggewischt. Das Spiel wird auf einmal zur Vorderbühne. Der Tod sagt, wie wundervoll sind diese Wesen, die was nicht deutbar dennoch deuten und Wege noch im ewig Dunkeln finden. Das letzte Wort ist das vom ewigen Dunkel. Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus sind nicht erst durch die barste Inszenierung von Heumann zu einem makabren Karneval und Lemurentanz geworden. Der Gedanke ist in dem Schauspiel angelegt. Ich erwähne aber hier jetzt nur zwei Momente. Einmal das Motiv, wie mir scheint, des Tanzes von schon Gestorbenen, von schon Gewesenen. Die auftauchenden Personen sprechen eine Sprache, die sie charakterisiert als schon eigentlich gewissermaßen den Tod anheimgefallen. Der eigentliche Sinn des Schauspiels scheint mir als Sprachkritik der zu sein, dass hier ein Aufmarsch von Sprachleichen stattfindet, der Wirklichkeit des Lebens eigentlich schon vollständig entfremdet. Ein anderes Motiv, es gibt auch hier keine Handlung, es gibt lediglich das Motiv der Wiederholung, Wien, Ringstraßenkorso, die Zeitungsausrufe. Und drittens ist interessant, scheint mir, an diesem Stück, wie sehr es Karl Kraus gelingt, durch ein breites Spektrum von Personen die moderne Gesellschaft zu repräsentieren. Die Ständepyramide ist eine ideologisch noch nachwirkende, aber real längst verlassene Differenzierungsform unserer Gesellschaft. Sie wirkt noch nach, auch in dem Stück, die alte feudale Ständepyramide, aber sie zählt gewissermaßen nicht mehr. Unsere Differenzierung ist die der Rollendifferenzierung. Jeder Einzelne ist Funktionsträger in einer Mehrzahl von Teilbereichen, deren allgemeine anarchische Vielfalt kaum noch hierarchisch zu ordnen ist. Diese Transformation, diese Umformung von primär schichtenmäßiger in funktionale Teilsysteme spiegelt sich vorzüglich in dem Panorama von Akteuren, die in den letzten Tagen der Menschheit auftreten. Zeitungsausrufer, ein Korso-Besucher, seine Frau, vier Offiziere, zwei Agenten, Fischel, ein Wiener, seine Frau, ein alter Abonnent der neuen freien Presse und so weiter. Und schließlich, auch in einem transzendentalen Sinn, wird die Szene am Schluss zur Vorderbühne. Nach einem großen Schweigen ertönt in der letzten Zeile die Stimme Gottes: Ich habe es nicht gewollt. Hofmannsthal erneuert den alten Totentanz, indem er seinem moralischen Gehalt eine antike Deutung gibt und für die Todes- und Totenvorstellung eine antike Folie wählt. Karl Kraus, indem er sich im innersten Kern kaum in der äußeren Schale auf das alte Spiel bezieht. Hantelians neuer Lübecker Totentanz ist ein Zwitter, der Altes und Modernes, eine künstlich-archaische Religiosität und eine nur halbe Neudeutung der christlichen Welt unentschlossen verbindet. Schon das Personal ist eine eigentümliche Mixtur aus altem Welttheater privater Sphäre und moderner Zivilisation. Prinz, Berichterstatter, Tod, der feiste Tod, Mutter, der junge Mensch, die Braut, der Wanderer, die arme Seele, der Knecht, Sprecher der Überschriften, Chor der Arbeitslosen und Polizei, die Gestalten des alten Lübecker Totentanzes als Flüsterchor. Dies Werk ist 1930 als Festspiel für Lübeck anlässlich eines Stadtjubiläums geschrieben worden, wurde abgelehnt, wurde 1931 von Oskar Lörke in der Neuen Rundschau veröffentlicht. 1953 erschien eine zweite Fassung zusammen mit der Musik des jungen dänischen Komponisten Yngve Trede. Das Stück ist in einigen Partien ganz außerordentlich weit seiner Zeit voraus. Die Hauptakteure des mittelalterlichen Dramas, Gott und Teufel, gewinnen in den Figuren des unwissenden göttlichen Prinzen und des alleswissenden teuflischen Berichterstatters noch nicht sehr viel Profil. Sie erhalten kaum eine Rolle. Aber sehr interessant ist dann die Figur des feisten Todes, genannt auch der zivilisierte Tod, der dem alten, hageren Tod gegenübertritt. Hans Henny Jahn konzipiert in diesem Drama schon die heute viel besprochene Geschichte des Todes. Und er gibt dem modernen Tod Züge, die in der gegenwärtigen Zivilisationskritik ein verstärktes Echo haben. Er beschreibt ihn, er ist auffällig gekleidet, in einem cremefarbenen Anzug. Er trägt einen hellen, harten Hut, Handschuhe und helle Stiefel. Er ist sehr fleischig, nur seine Augenhöhlen sind schwarz, er ist bebrillt. Dieser feiste Tod sagt: Ihr habt mich an die Hebel eurer Maschinen gestellt. Ihr habt mich zum Herrn in den unterirdischen Gängen und in den Bezirken der Luft gemacht. Das Kommando über eure Kriegsgeräte liegt bei mir. In den Arsenalen der Sprengstoffe und Gase befehle ich. Den Giftschrank der Menschheit verwalte ich. Ich bin euer Tod. Ich bin der zivilisierte Tod. Ich bin, wie ihr mich wollt. In einem nur irrt ihr. Ich bin nicht euer Untertan. Die Möglichkeiten sind gewachsen. Ein Zauberwort, Chemie. Es rollt ein Stein, der zur Lawine wächst. Im Augenblick schon donnert es um diese Erde. Man hat sehr viel gebraut, das fließt es aus, die reichste Ernte gibt, die je in kurzer Zeit den Todessensen fiel. Ich sage Worte. Ihr Gewicht wird erst in Zukunft ganz zu fassen sein. An Leichenhaufen, wo die Stückzahl Mensch nach 10 Millionen abgerechnet wird. Danach, wenn Zeiten wieder wuchsen, sich abgelagert das Verwesliche in Trümmersiedlungen und Städte fielen, wird wieder Landschaft sein, Gras, Bäume, lustige Gewässer. Wir haben Schlimmeres gesehen, flüstert der Chor des alten Totentanzes. Und der alte, hagere Tod wiederholt: Ich sehe keinen Unterschied. Das eigentliche Drama, die Handlung in diesem Spiel, ist der Streit zwischen dem alten und dem zivilisierten Tod, den sie in wiederholten Auftritten austragen. Ist ihre eigentümliche, schließliche Versöhnung. Der alte Tod hat Züge des Naturgesetzes. Er hat etwas Gezeitenhaftes. Er erscheint als Mythos in ähnlichem Licht wie sonst bei Jahren die Natur. Er ist keineswegs der Sensenmann des christlichen Totentanzes. Er scheint in dem Disput mit dem modernen Tod zunächst zu unterliegen. Aber dann am Schluss erhalten beide gleiches Recht. Und das geschieht durch einen eigentümlichen zweiten Zug des Dramas. Er drückt sich aus in der wiederkehrenden Formel: Es ist, wie es ist, und es ist fürchterlich. Sie erscheint als das Grundgesetz der Welt. Es geschieht, wie es geschieht. Es geschah, wie es geschah. Das Motiv der rituellen Wiederholung bestimmt die Anlage des ganzen Dramas. Die Auftritte der streitenden Tode, der Mutter und des Sohns, des Wanderers, des Knechts. Das christlich-lineare Zeitbild mit seiner Jenseitsperspektive, anschaubar in der makabren Tanzprozession, wird durch das Bild der natürlichen zyklischen Verläufe ersetzt. Das Spiel verbindet eine vehemente, weit vorausschauende Zivilisationskritik mit einer eigentümlichen Resignation in die Abläufe. Das bedeutet, heißt es gegen Ende, es ist, wie es ist. Jahn greift bei diesem Bild nicht auf die Griechen, sondern noch weiter auf Altägypten und Altbabylon zurück, um dem Lob der Abläufe ein mythisches Bett zu bauen. Es ist sehr merkwürdig, dass Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts, die das Thema des Totentanzes wählen, es immer wieder vorchristlichen Traditionen einzuformen versuchen. Ja, dass sie den christlichen Rahmen, wenn sie diesen Ausdruck erlauben, vermeiden. Sogar Werner Bergengrün, der in seinem Tod von Reval, der 1938 zuerst erschien, äußerst makabre Geschichten, Anekdoten erzählt vor einem christlichen und baltischen Hintergrund, verzichtet nicht auf solche Anspielungen. Alle alten Städte sind Nekropolen, schreibt er im Vorwort und im Nachwort: und nun lasse mich die letzten Tropfen der Flasche hinausspringen in die Nacht als ein Opfer für die noch Unruhigen. Jahn hat sich ausdrücklich, Bergengrün, auf den Lübecker Totentanz bezogen. Er erinnert im Vorwort an die Unerbittlichkeit der niederdeutschen Verse. Sein Tod von Reval ist der mittelalterlichen Tradition besonders eng verhaftet, so grotesk und profan die Erzählungen anmuten. Jeder Tod hat ja sein Gelächter, schreibt er, und es ist keine Unehrerbietung, wenn wir uns auch unseren Scherz mit ihm machen. Er greift das mittelalterliche Motiv der ehrwürdigen, ekstatischen Lustigkeit des Todes auf. Seine Neigung zur Bizarrie. Wir könnten noch an anderen Beispielen sehen, wie etwa auf mythisches, auf Märchenmotive zurückgegriffen wird. Etwa auch in dem Totentanz von Marie-Louise Kaschnitz, der 1947 erschien. Zwischen 1978 und 1981 erschien dann in verschiedenen Fassungen ein Bühnenstück von Max Frisch, Triptychon, drei szenische Bilder. Die Sprache ist sehr einfach, sparsam, suggestiv schon durch ihre spröde Genauigkeit. Es gibt keine Handlung. Auch dieser Totentanz oder diese Anspielung auf den alten Totentanz, diese Aufnahme des Motivs, behält etwas Bilderbogenhaftes. Es gibt Dialoge und ein Nebeneinander sprechen. Alles geht leise, unauffällig zu. Zwischen den Gesprächsteilen entstehen Zwischenräume wie in einem Traumspiel. Die drei Teile dieses Triptychons enthalten verschiedene Aspekte zum Thema. Im ersten Bild ist eine Witwe umgeben von ihren Trauergästen, die das Thema Tod vermeiden. Im zweiten Bild stehen die Toten an einem Fluss und führen versiegende Gespräche. Im dritten sucht ein Lebender sich im Gespräch von seiner toten Geliebten und ihrer gemeinsamen Geschichte zu lösen. Das Personal ist zeittypisch modern, die Witwe, die Tochter, Roger, ein junger Pastor, der Alte, der Tankwart, der Clochard, das Kind. Das Disparate und zufällig Zusammengewürfelte gibt diesen Gruppen einen stellvertretenden Charakter. Der stark reduktionistische Charakter des Stücks lässt die Frage nach der Transzendenz besonders klar hervortreten, auch den Kontrast zwischen antiken und christlichen Elementen. Jeweils im Gespräch mit dem Pastor wird der Glaube an ein Leben nach dem Tod, an ein Gericht, an Gott verneint. Die spielen nicht Ball, Herr Pastor, sie haben Ball gespielt und was gewesen ist, das lässt sich nicht verändern und das ist die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist banal. Was der Todeserfahrung eine christliche Dimension gibt, kommt nur in Zitaten in der Bibellesung des Pastors etwa zum Ausdruck. Die unmittelbare Erfahrung des Todes ist die eines in den Mustern des gelebten Lebens verklingenden Schattenreichs. Was veranlasst einen Autor, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts das Thema der Danse Macabre wieder aufzunehmen? Wie erklärt sich der Versuch, die Gegenwart des 20. Jahrhunderts in einer Form der schauspielhaften Bußpredigt des Spätmittelalters zu spiegeln? Wir können sehen, dass das alte Schauspiel in der Regel seines religiösen Rahmens entkleidet wird. Oder dass dieser Rahmen archaisierend und antikisierend umgedeutet wird. Ist es die profane Todeserfahrung, die ekstatische Todesangst, der groteske Lebenshunger, die endzeitliche Bestimmtheit, die uns an jener Epoche faszinieren? Also das, was schon im Spätmittelalter den Rahmen der Bußpredigt zu sprengen drohte. Es scheint, dass hier an ein bestimmtes Bild des Mittelalters angeknüpft wird, das in den letzten Jahren wiederum ein starkes Echo findet. Wir haben ja sehr viele verschiedene Bilder des Mittelalters im Laufe der Epochen. Das Bild des finsteren, des wirren, des barbarischen Mittelalters der Aufklärung, das man als dunkles Kontrastbild sah zur Gegenwart, zur fortschreitenden, zukunftsfrohen Gegenwart. Oder das Bild, das Mittelalter als nationale Utopie, als Rückblicksutopie, wo man dann etwa die Stauferzeit feierte als Ankunft des deutschen Volksgeistes bei sich selbst. Oder das Bild des universalen christlichen, humanistischen Mittelalters, das in der Epoche nach 1819, das auch in der Epoche nach 1945 bei uns ein sehr starkes Echo hatte. Dann gibt es ein Bild des universalen, nicht so sehr christlichen als heidnischen Mittelalters, in dem unter der christlichen Decke antike und heimische, germanische, keltische Traditionen auf die bunteste Weise fortexistieren. Auch die christlichen Lebensformen sozusagen mit den heidnischen sich mischen. Dieses Bild war als universales Bild vielleicht bei uns am wenigsten politisch wirksam. Oder wenn, dann am ehesten als romantischer Fluchtraum. Und daneben gibt es das Bild eines krisenhaften Mittelalters, in dem sich die Gegenwart wiedererkennt. Sei es, dass es die eigene vom Zerfall bedrohte Epoche im Spätmittelalter spiegelt, im Herbst des Mittelalters, wie das berühmte Buch von Heusinger heißt, sei es, dass es im 12. und 13. Jahrhundert eine Weichenstellung vermutet, der die europäische Zivilisation ihre Sonderentwicklung und die Welt ihre gegenwärtige Krise verdankt. Die beiden zuletzt genannten Bilder konkurrieren seit den 70er Jahren miteinander. Auch die Apokalypse sucht sich seit langem im Mittelalter ihr Gegenbild. Das gilt vor allem für das Thema des Krieges. Einige literarische Totentänze, Kraus, Jahn, Kaschnitz, ungezählte bildliche Darstellungen deuten den Weltkrieg im Bild des Totentanzes, den ersten wie den zweiten. Es gab nach beiden Weltkriegen Aufführungen verstärkt alter Totentänze. Es gab das Bildmotiv außerordentlich häufig. Im letzten Jahrzehnt nimmt die Lebensangst und die Erwartung eines Krieges rapide zu. Und damit taucht das Thema Tod und Totentanz an vielen Stellen wieder auf. Wir begegnen ihm ja außerordentlich häufig. Hast du heute schon gelebt, steht an der Betonwand des Deutschen Seminars in Freiburg. In der Freiburger Besetzerszene sagte man, ging als Slogan um, dass der Tod uns lebendig finde und das Leben nicht tot, was sehr schön ist. In der Zeit erschien kürzlich die Zeichnung eines Todes, der an einer Rakete lutscht. Lollipop hieß der Titel. Wir alle kennen zahlreiche Motive aus der letzten Zeit, Kompositionen. Kelterborn, Schlag an mit deiner Hippe, wurde ja hier in Freiburg uraufgeführt. Wir suchen also jene ferne Epoche und ihre Leitmotive auf, um die eigene Angst und Krisengefühle in ihr zu spiegeln. Es scheint, je weiter sich ein neuzeitlicher Totentanz von der äußeren Form des mittelalterlichen Totentanzes entfernt und nur gewissermaßen die innere übernimmt, ihren Kern, umso größer ist seine Chance, gegenwärtig zu sein. Aber, und hinter den Titel des Vortrags, der Totentanz des Spätmittelalters und die Unmöglichkeit seiner Wiederbelebung im 20. Jahrhundert, würde ich zum Schluss doch gern ein Fragezeichen setzen. Ich bin mir nicht sicher. Nie wieder, scheint mir, hat ein Totentanz die Einfachheit, die Monumentalität und auch die Lebendigkeit erreicht, die aus den Worten des Lübecker Todes spricht, zu dessen Tanze rufe ich allgemeine Papst, Kaiser und alle Kreaturen, Arme, Rieke, Grote und Kleine, tretet vor, wenn ihr nun enthelpet kein Toren. Man denket wohl in aller Zeit, dass die gute Werke mit ihr bringen und die über Sünden werden quitt, wenn die Möten nomina piepen, springen. Der Text ist nur zerstört, fragmentarisch überliefert. Am Schluss hören wir die Stimme eines Kindes. O Tod, wo schall ich dat verstorn? Ich schall tanzen und kann nicht gorn.
Professor Dr. Uwe Pörksen wurde am 13. März 1935 in Preklum geboren. Nach dem Abitur 1954 studierte er Deutsch, Geschichte und Philosophie in Freiburg im Breisgau, Göttingen und Kiel. 1960 schloss er mit dem Staatsexamen ab, 1962 ging er in den Schuldienst. 1964 wurde er, gefördert durch seinen Lehrer Friedrich Ohli, Studienrat im Hochschuldienst an der Universität Kiel. 1965 wurde er Assistent bei Hugo Steger, dessen Lehrstuhl an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg er 1976 übernahm. Im Jahr 2000 wurde er als Professor für deutsche Sprache und ältere Literatur emeritiert. Er war 1981/82 Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. Pörksens Arbeitsschwerpunkte waren Geschichte der deutschen Naturwissenschaftssprachen, Sprach- und Bildkritik. Besonders bekannt wurden seine Bücher Plastikwörter und Die politische Zunge, eine kurze Kritik der öffentlichen Rede. In diesen kritisierte er den Sprachgebrauch in der Politik und fordert, die öffentliche Debatte als Zentrum der Politik zu begreifen. Pörksen hat sich auch mit dem Verschwinden des Deutschen als Wissenschaftssprache auseinandergesetzt, sowie mit der Prägung der deutschen Sprache durch Einwanderer. Promoviert wurde Pörksen 1968 in Kiel mit einer Arbeit über den Erzähler im mittelhochdeutschen Epos. 1975 wurde Pörksen in Freiburg habilitiert mit einer Arbeit über Goethes naturwissenschaftliche Schriften. Der Text des Vortrages ist veröffentlicht in abgewandelter Form unter dem Titel »Der Totentanz des Spätmittelalters und sein Wiederaufleben im 19. und 20. Jahrhundert – Vorüberlegungen zu einer Rezeptionsgeschichte als Rezeptionskritik«. In Mittelalterrezeption ein Symposion. herausgegeben von Peter Wabnewski, erschienen in Stuttgart 1986, Seite 245 bis 262. Text von Dr. Matthias Reifegerste, Erläuterungen gesprochen von Martina Straub.